Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Leseprobe. Ein Hörbeitrag aus den Sichtweisen, dem Magazin des DBSV. Willkommen zu einer weiteren Folge der Reihe Leseprobe im Sichtweisen-Podcast. In Wien wird wieder blind ermittelt. Zwei neue Folgen der Krimireihe sind Anfang Mai im ersten zu sehen. Philipp Hochmeier spielt den blinden Sonderermittler Alexander Haller, Andreas Günther seinen Partner Nico Falk. Im Interview mit Ute-Stefanie Mansohn sprechen die Schauspieler darüber, wie sich ihre Wahrnehmung durch die Rolle verändert hat, warum Schauspielen als Beruf kein Champagnerschlürfen ist und was ihnen Freundschaft bedeutet.
Herr Hochmeier, Herr Günther, wie haben Sie sich auf Ihre jeweilige Rolle vorbereitet?
Also ich habe diesen Dialog im Dunkeln gemacht in Hamburg, das interaktive Museum von Blinden für Sehende. Das war für mich das Schlüsselerlebnis für die Rolle. Und damit konnte ich mir wirklich einen sehr guten Eindruck geben, wie das wäre, oder mir die Figur sozusagen erahnen, was die durchmacht. Und ganz wichtig eben die Erblindung und dann aber auch die Freundschaft zu der Figur Nico. Und aus diesen beiden Komponenten konnte ich das ganz gut hochrechnen, dass der Mann sozusagen durch den Verlust seiner Frau und den Verlust seines Augenlichts einen schweren Bruch erlebt und dann eben durch diese Freundschaft eine neue Chance bekommt.
Ja, haben Sie auch Langstocktraining gemacht mit jemandem?
Habe ich auch, ja, habe ich auch gemacht. Aber das ist ja mehr ein äußeres Zeichen. Es geht ja mehr um eine innere Struktur, die sich da herstellt und die diesen Schmerz oder diese neue Wahrnehmung, die sich daraus resultiert, das war das Hauptthema, glaube ich. Also, dass man sich da hineinfallen lassen kann, diese Art der Wahrnehmung.
Und bei Ihnen, Herr Günther, haben Sie sich auch vorbereitet?
Ja, klar habe ich mich vorbereitet auf diesen Nico, auf diesen, ich nenne ihn mal wilden Hund, der eine sehr positive Lebenseinstellung hat und immer das Glas halb voll sieht. Allerdings, was total interessant war, vor 5 Jahren, als wir den allerersten Film gedreht haben, und ich mit Philipp gespielt habe, der diese dunkle Brille aufhatte, erst da wurde mir ganz so bewusst, oh shit, ich sehe die Augen von ihm gar nicht. Also es kommt nichts zurück, was man sonst in einem Dialog ja mit einem Kollegen hat. Und ich musste nochmal ganz neu denken, dass der ja blind ist, also in der Figur. Und da musste ich Nico nochmal komplett neu strukturieren sozusagen. Und ja, das war spannend, aber es war auch sozusagen ein Fauxpas in meiner Vorbereitung.
Herr Hochmeier, warum trägt denn Alexander Haller eigentlich immer eine dunkle Brille?
Er trägt sie, um die Sehenden nicht zu irritieren, weil seine Augen unruhig sind und weil die in unregelmäßigen Abständen zucken und das den Gesprächspartner nicht irritieren soll. Aber gleichzeitig sieht es natürlich auch toller aus und in dem Moment die Brille abzusetzen, kann man natürlich auch als Tool einsetzen, das Gegenüber zu verunsichern.
Was mögen Sie an Ihrer jeweiligen Figur? Also Alexander Haller, Nico Falk.
Also ich liebe bei Nico diese Klarheit, diese auf der Zunge liegende Ehrlichkeit, dass er die Dinge sagt, wie sie sind, und dass er so lebensbejahend ist. Das mag ich wahnsinnig gerne, weil das mit mir gar nicht, ja, schon zu tun hat, aber diese innere positive Haltung, auch wenn es schwierig wird, das ist ja eine besondere Fähigkeit, finde ich, weil man ergibt sich ja leicht, sage ich mal, einem Problem und ja, verliert das Positive, sondern die Ängste kommen sehr gleich. Und das ist bei Nico eben nicht so. Ich finde, das ist das Tolle und dass er halt echt ein Frechdachs ist.
Ja, und sind Sie im privaten Leben auch der kumpelhafte Typ, der offenbar keine Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderung hat?
Das habe ich mich damals auch gefragt und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da schon ein bisschen Berührungsängste habe, aber gar nicht so stark, weil ich mit Behinderten aufgewachsen bin. Also ich bin auf einer Waldorfschule, groß in der Waldorfschule gegangen und meine Mutter war Therapeutin für behinderte Kinder. Also deshalb hatte ich da immer mit zu tun und habe da eigentlich keine Berührungsängste gehabt. Bin allerdings nicht so frei wie Kinder, die, also ich würde mich nicht trauen, glaube ich, jemanden anzusprechen, zum Beispiel, warum bist du blind? Warum hast du kein Bein mehr oder so? Diese Jungfräulichkeit, das würde ich mich nicht getrauen. Ja, da hätte ich die Scham oder, ja, ist interessant, ja.
Ja, was haben Sie denn beide jetzt durch die Rolle eventuell erfahren über blinde oder sehbehinderte Menschen, das Ihnen vorher vielleicht nicht klar war?
Erstens mal weiß ich, wie gefährlich das Leben ist ohne Augenlicht, also in einer Welt von Sehenden. Das war natürlich eine für mich sehr wichtige Erfahrung, die man so nicht mitnehmen kann, ohne diese Erfahrung. Und den Alltag von Blinden habe ich mir auch nicht vorstellen können. Ich war dann bei Leuten zu Hause und habe gesehen, wie die leben, was die machen, wie die sich organisieren. Und ich bin natürlich auch viel, viel sensibler geworden und auch wie es Blinden geht und auch und sehe natürlich auch viel mehr Blinde im Leben und fühle mich denen zugehörig oder fühle mich denen, spüre eine Verbindung einfach, die ich vorher natürlich nicht gespürt habe.
Ich
Aber
frage frag mich immer, wie sehr, wenn man im Leben blind geworden ist, davor sehen konnte, wie sehr so ein Mensch dem Sehen nachtrauert oder dem nicht nachtrauert, die Sehnsucht hat, wieder zu sehen oder was das für ein Gefühl sein muss, das stelle ich mir unglaublich. Das finde ich so eine ganz schwierige, ja, Sache, glaube ich. Da, boah, ja, kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich über sowas nachdenke. Wie es mir wohl gehen würde, wenn ich plötzlich blind wäre. Ich würde das so sehr, glaube ich, was ich heute sagen kann, vermissen, dass ich nicht mehr sehen kann, die Dinge. Aber ich, keine Ahnung. Es ist schon echt schwierig, nicht leicht sowas.
Und dieses Museum ist natürlich ein ganz toller Einstieg in so ein Grundgefühl. Also das ist ganz eine tolle Institution, finde ich. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Corona-Krise, das Museum das die Corona-Krise gut überstanden hat, aber das war ja kurz vor Schließung. Und aber es ist so wichtig und ich habe das natürlich auch allen Leuten empfohlen, da hinzugehen, um dein Gefühl zu bekommen, wie sich die Welt verändert, ja. Und dann laufen auch Leute sofort raus am Anfang, weil sie einen Schock haben oder Angst bekommen oder Panikattacke haben. Aber wenn man diesen ersten Schwung überwindet, ist das ja auch eine Bereicherung, finde ich, ja. Also, dass man eben ganz anders die Welt wahrnehmen lernt.
Wenn Menschen mit Behinderungen in Filmen vorkommen, steht oft die Behinderung als Problem im Mittelpunkt. Glauben Sie, das wird sich langfristig ändern?
Das wäre toll, das wäre ein Ziel unserer Serie, dass das eben da nicht mehr so ein Thema ist. Also, dass es eben eine Inklusion ist und eine Toleranz evoziert und nicht die Behinderung groß zum Thema macht, sondern die Türen öffnet und sagt, wir sind alle eben gleichberechtigt. Oder wir nehmen Rücksicht aufeinander. Oder wir verstehen das Defizit auch als Chance.
glaube, dass es auch darum geht, wie man den Menschen, die eine Behinderung haben, wie man denen begegnet. Also eben, das ist ja oft so, dass man dann Mitleid mit denen hat, aber das, glaube ich, ist für die gar nicht wichtig, sondern dass man, dass es Mitgefühl ist. Das ist es. Und dass man sie nicht auf die Behinderung reduziert, sondern dass man sie dennoch als vollkommenen Menschen behandelt. Als ich damals im Club der Roten Bänder gedreht habe, wo die Kinder alle eben schwer krank sind, die Jugendlichen, diese Serie, war das Thema eben auch, wie geht man, dass man mit denen trotzdem leicht, dass es trotzdem Leichtigkeit in deren Leben gibt und nicht nur diese Behinderung, sondern dass es auch, dass die auch ein schönes, schöne Momente haben in ihrem Leben. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man diese Menschen nicht auf diese Behinderung reduziert, überhaupt nicht, sondern dass man sie als ganzen Menschen wahrnimmt.
Immer wieder wird auch gefordert, dass Figuren mit einer Behinderung auch von Menschen mit einer Behinderung gespielt werden. Mal abgesehen davon, dass ihnen im Moment kaum Möglichkeiten geboten werden, den Schauspielberuf zu erlernen. Was halten Sie davon?
Das ist natürlich ein großer Punkt. Ich weiß nicht, ob's blinde Filmschauspieler wirklich gibt, viele, oder ob das dann auch wirklich passen würde. Aber stimmt, wie kann ein blinder Schauspieler werden? Wo gibt es da die Möglichkeit zur Ausbildung oder wer kann den entdecken oder fördern? Das ist natürlich eine ganz komplexe Frage. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass diese Leute eine Chance bekommen, Schauspieler zu werden, wenn sie das Talent haben und den Drang dazu. Ja. Ich dachte nur, dass Fernsehen ein Medium für sehende Menschen ist und dass ein Blinder gar nicht so eine Freude haben kann, ein Schauspieler zu werden, weil es ja gar keinen Anlass gibt, oder gar keine Möglichkeit gibt, das zu konsumieren. Aber Bühnenschauspieler kann ich mir sicher gut vorstellen. Also oder Leute, die vorher sehend waren und dann erblindet sind, weiter im Beruf bleiben, das könnte ich mir vorstellen, ja. Aber sonst als Fernsehschauspieler wäre man ja sehr darauf angewiesen, von den anderen geführt und gecoacht zu werden. Also wo man relativ wenig selber in die Hand nehmen kann, ja. So.
Aber Audiodeskription, die Möglichkeit, kennen Sie schon.
Ja, klar, aber als
Also,
Schauspieler aktiv, als blinder Schauspieler aktiv Filme zu drehen, stelle ich mir sehr schwer vor. Aber als blinder Filme zu konsumieren, ist ja was anderes. Aber ob man jetzt als Schauspieler aktiv arbeiten kann, sich anhand eines Drehbuchs eine Geschichte mit Kollegen, die nicht blind sind, erarbeiten, also sehe ich in schon schwierige Situationen. Oder den Wunsch zu haben, das zu machen, sagen wir mal so.
Gut, es geht ja nicht nur um blinde Menschen, auch um Menschen im
Das ist
Rollstuhl
ja genau
und also
richtig,
ja.
ja. Das ist ja was anderes, ja. Also es gibt in Österreich auch einen Kommissar im Rollstuhl. In Salzburg eben, also als Kontrapunkt zum Kommissar in Wien, also die Toten von Salzburg. Also das war auch ein Schauspieler, der nicht im Rollstuhl saß, original, ja. Aber es gibt wenig Beispiele, glaube ich, von Schauspielern, die im Rollstuhl, also von Leuten, die im Rollstuhl sitzen, die dann wirklich Schauspieler werden wollen. Das ist ja ein sehr physischer Beruf und wo es ja doch um eine Wandelbarkeit geht. Aber gibt es Beispiele von Schauspielern, die wirklich im Rollstuhl sitzen, außer dem einen, der in der Schauspielschule bei Wetten, dass diesen Unfall hatte? Ich weiß nicht.
Naja, ich habe in anderen Interviews gehört, es liegt halt daran, dass die Schauspielschulen keine Menschen mit Behinderungen akzeptieren.
Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Okay.
Also der Wunsch wäre vielleicht schon da bei einigen, ne? Nicht bei allen natürlich, ne?
Da müsste
Aber
man sich natürlich durchsetzen. Das ist ja jeder Schauspielschüler, der da hingeht, ist ja nicht erwünscht. Also ich war ja auch nicht erwünscht. Also man muss sich ja da das erkämpfen, dieses Terrain. Und wenn man sagt, okay, man hat jetzt diesen Drang und man ist wirklich gewillt, diesen Weg zu gehen, dann müsste man eben das auch unter Beweis stellen und die Schauspielschule dann auch überzeugen, dass das geht. Aber Sie haben natürlich recht, dass da wahrscheinlich wenig entgegenkommen da ist, ja.
Ja, es gibt Projekte. In Wuppertal wurde ein Projekt über 2 oder 3 Jahre gemacht und da konnten sich
Ja.
Menschen mit Behinderung zur, ja, Schauspielerin, Schauspieler ausbilden lassen. Und eine von denen spielt jetzt auch hier in Düsseldorf am Schauspielhaus.
Ah, toll, super. Das ist ja toll. Ja, ich sehe ja immer wieder Leute, die beeindrucken mich total, wenn also körperlich behinderte Schauspieler jetzt auf der Bühne sind. Das ist unglaublich faszinierend. Also, weil die ja noch einen stärkeren Willen haben und noch freier sind und so. Aber Sie haben natürlich recht, das fehlt in unserem Bild. Also, das ist nicht präsent, nicht sehr präsent, sagen wir mal so.
Ja, man müsste sich halt privat ausbilden lassen, ne?
Ja,
Und
das kostet
ja.
Geld und so weiter, ja,
Ja,
genau.
und nur am Rande, es gibt eine Agentur in Berlin, Rollenfang, die eben
Ja.
Schauspieler mit Behinderung vermittelt.
Wow, okay.
Okay. Ja, die Frage dann noch an Sie, Herr Günther, ja, was Sie davon halten, dass eben Figuren mit Behinderung von Menschen mit Behinderung gespielt werden.
Ich sag mal so, es soll immer derjenige die Rolle bekommen, der am geeignetsten ist. Ob der behindert ist oder nicht behindert, ob der schwarz, ob der weiß, ob der gelb-grün ist, fuck egal. Ich glaube, es geht darum, wenn, es gibt auch offene Castings, wenn dann jemand da hinkommt, der eine Behinderung hat, der das aber toll spielt, dann kann das schon sein. Aber Philipp hat natürlich recht, dass das in unserer Wahrnehmung gar nicht auf so da ist, ja. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor und da braucht man echt einen starken Willen, knallhartes Durchhaltevermögen. Da wird man an seine Grenzen kommen. Aber das ist ja sowieso in unserem Beruf immer wieder die Herausforderung an ein selbst, nicht aufzugeben. Ich sag mal so, ich hatte 20 Castings im Jahr und 19 Absagen. Das geht echt schon an die Substanz, ja. Das ist kein Zuckerschlecken, Champagner schlürfen, sondern das ist, weil man arbeitet nur mit seinen Gefühlen, mit sich und ja, und deshalb sind wir Schauspieler ja auch so sensibel, feinfühlig. Aber das tut dann halt eben auch oft sehr weh, wenn man eine Absage bekommt. Also man braucht da echt schon ein starkes Fell, würde ich sagen. Und ich glaube, Menschen mit Behinderung wahrscheinlich noch, leider noch ein stärkeres Fell.
Welche Rückmeldungen haben Sie auf Ihre Rollen im Blind ermittelt bekommen?
Also ich habe ein sehr positives Feedback, also wirklich, und die Serie erfreut sich ja großer Beliebtheit und das ist auch total akzeptiert, dass der blind ist. Also zum Thema Blindsein oder dass ich als Sehenden Blinden spiele, kam eigentlich gar kein Rücklauf, sondern diese Figur oder dieses Duo dieser beiden Ermittler wird sehr geschätzt, ja, oder wird mit großer Freude angenommen.
Haben Sie auch von blinden Menschen Rückmeldungen bekommen?
Ja, gute Rückmeldung. Also ich habe eigentlich nur positives Feedback bekommen. Also keine grundsätzliche Kritik.
Ich eigentlich auch, bis auf eben so den einen oder anderen Blindenverband, der sich sehr echauffiert darüber hat, dass dass meine Rolle, meine Figur Nico, den Blinden falsch führt und dass das doch bitte geändert werden muss. Und das fand ich sehr spannend, dass man sich darüber aufregt, weil es ist ja fiktionales, was wir machen, wir erzählen ja fiktional. Und Nico hat ja keine Ausbildung oder keinen Lehrgang besucht, sondern er macht es auf seine Art und Weise. Und wie er es macht, macht er es. Und er macht es ja nicht falsch, er macht es nur anders. Das fand ich einfach interessant, wie man sich über sowas überhaupt aufregen kann, weil das ist ja nicht despektierlich oder verletzend, was Nico macht, sondern auf seine Art macht er es, wie er es macht. Und Hauptsache, man hilft, ja, oder man ist für den anderen da. Aber dass man sich darüber auch noch aufregt, ist schon irgendwie verwunderlich, fand ich so. Aber sonst auch nur, wir haben nur wirklich durch die Bank weg positives Feedback bekommen. Dieses Duo kommt sehr gut an. Ich glaube, das Besondere ist eben, dass die beiden so grundverschieden sind und sich dennoch tolerieren, akzeptieren und respektieren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr besonders.
Die Freundschaft der beiden von Alexander Haller und Nico Falk wird in einer der neuen Folgen auf die Probe gestellt. Was bedeutet Ihnen persönlich Freundschaft?
Also für mich bedeutet Freundschaft, eine echte Freundschaft, sehr, sehr viel. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Das ist eine tiefe Verbindung. Und Freundschaften hat man wenige, Bekannte hat man viel. Aber eine Freundschaft, die wächst über Jahre. Und mir bedeutet das sehr, sehr viel. Also Freundschaften sind für mich wichtig, ganz wichtig. Und da verlässt man sich aufeinander, da ist man auch für sich da, aber man ist eben auch ehrlich und sagt sich gegenseitig die Wahrheiten, und Wahrheit tut manchmal sehr weh. Ja, aber das ist, sollte man in einer Freundschaft aushalten. Und umso besser, umso stärker wird diese Freundschaft. Also, ich schätze das sehr, sehr hoch ein, eine Freundschaft.
Also ohne Freundschaften geht da gar nichts, habe ich das Gefühl im Leben. Und das ist natürlich das Allerwichtigste. Und das sehen wir auch in unserer Geschichte als gutes Beispiel. Ohne seinen Freund würde der blinde Kommissar nicht überleben wollen. Also der Freund gibt ihm einen Lebenswillen und unterstützt ihn ja maximal. Und die beiden bilden ja ein ganz tolles Team daraufhin und sind auch zusammen stärker als ihre Einzelteile. Also Nico wäre vielleicht ein räudiger Taxifahrer und Haller ein trauriger, einsamer Mensch. Und so gibt es eine Symbiose, die beiden eine ganz neue Ebene oder Abschnitt ihres Lebens bringt. Und insofern ist die Freundschaft der Kitt und die Basis für diese Geschichte. Und in der Folge ist die Freundschaft eben am Wackeln, gibt es eben einen Konflikt, und
Wird auf die
das
Probe
macht das,
gestellt, die Freundschaft, ne? Die wird
genau, und
auf
das
die
ist
Probe
das Spannende
gestellt.
daran. Das ist der Konflikt und das ist das Spannende an der Folge, ja.
Genau, das denke ich auch. Was ist auszuhalten an einer Freundschaft? Weil das ist ja das, was ich meinte, dass, und das wird hier in dieser Folge ja auch wieder gespiegelt. Ehrlichkeit, Wahrheiten. Also Alexander Haller muss sich selbst konfrontieren, hat er damals einen Fehler gemacht oder hat er nicht? Und dieses Selbsteingeständnis, eventuell gerade für ihn, vielleicht einen Fehler gemacht zu haben, ist, glaube ich, sehr schwierig. Und Nico bohrt nach und ja, da kommt es zu Konflikten. Und manchmal, ja, ist das nicht einfach.
Entstehen durch die Dreharbeiten, die ja wahrscheinlich relativ lange immer dauern, auch Freundschaften, vielleicht auch bei Ihnen beiden, das weiß ich nicht, oder ja, oder ist das eher ein Ort, wo man ja nur Kolleginnen und Kollegen trifft?
Also natürlich gibt es da Stress am Set und man muss eben das aushalten, und da gibt es eher mehr so einen Teamgeist, der wichtig ist. Aber natürlich im Anschluss an den Dreh wird natürlich auch gern gefeiert, um diesen Stress zu verarbeiten. Und dadurch, dass wir jetzt schon wirklich viele Jahre zusammen sind in diesem Boot, bildet sich natürlich dann eine freundschaftliche Basis, ja.
Aber so eine richtig tiefe Freundschaft ist interessant, habe ich in meiner Karriere mit Schauspielern gar nicht so erlebt. Interessanterweise, klar, mit Philipp ist so das Engste, weil wir natürlich auch wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Aber es ist interessant, dass man sich während eines Drehs sehr eng miteinander, ist man sehr eng miteinander, weil man, was ich gesagt habe, mit seinen Gefühlen nur arbeitet und dann geht man wieder auseinander, geht in den nächsten Dreh und dann ist das, ja, also so richtige Freundschaft. Also ich habe jetzt eben keine Freundschaft mit dem Schauspieler, das engste ist mit Philipp eben, weil wir so viel miteinander zu tun haben, natürlich. Wir arbeiten da 3 Monate miteinander zusammen, jeden Tag. Da ist ja klar, dass sich da eine private Freundschaft bildet.
3 Monate, aber für mehrere Folgen, oder?
Zwei
Oder?
Filme sind es
Ah,
dann.
okay.
Wir drehen meistens, wir drehen immer, eigentlich jetzt die letzten Jahre, immer zwei Filme hintereinander. Und das sind knapp 3 Monate, sind 10, 11 Wochen oder sowas.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Hochmeier und Herr Günther, und alles Gute Ihnen für weitere Dreharbeiten und für Ihre Rollen.
Vielleicht hat Ihnen das Interview Lust gemacht, Folgen aus der Reihe Der Wien-Krimi blind ermittelt anzuhören oder anzusehen. Ältere und neuere Folgen finden Sie in der ARD-Mediathek. Das Schwerpunktthema der Sichtweisen Mai ist Europa. Der Fokus liegt auf der Europäischen Blindenunion. Sie können das gesamte Sichtweisen-Magazin auch online hören. Unter dbsv-inform.org steht es ebenso zur Verfügung wie die Audiopublikationen vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf@dbsv.org. Gern schickt sie Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sichtweisen-Team sagt Tschüss.